und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exli Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Ein wunderschöner, kalter Montagabend. Perfekte Bedingungen über meine Niederlage gegen Hannover 96 zu sprechen. Ich freue mich sehr.
Ach, schön, Jan. Schön, dass du dabei bist. Es ist genau die Stimmung, die wir hier für den heutigen Abend und diesen Aufnahmetermin brauchen. Und ja, Tim, hoffentlich bist du genauso guter Laune wie der Jan. Hallo.
Ja, also gibt ja auch noch andere Dinge außer dem Fußball. Gute Laune. Auf jeden Fall Lust darüber zu sprechen, was in den nächsten Wochen sich ändern muss, damit das nicht so eisig mit uns weitergeht und der Fortuna.
Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das euch auch ein bisschen so geht. Ich habe gerade bei mir das Gefühl, das tritt so eine richtige Gewöhnung irgendwie ein. Also jetzt war jetzt so ein knappes halbes Jahr irgendwie so langsam aufkommende Panik und oh Gott, eventuell steigen wir ab und wir rutschen in den Abstiegskampf rein und es wird mit dem Trainerwechsel nicht besser und nichts funktioniert und diese ganze Mannschaft scheint irgendwie nicht gut zu funktionieren und was nicht noch alles. Und so langsam irgendwie nehme ich das immer mehr als so ein Grundrauschen halt irgendwie wahr und es ist einfach dieser Gewöhnungseffekt eingetreten. Weiß ich nicht. Bin ich da der Einzige?
Ich weiß nicht, ob ich das als Gewöhnung bezeichnen würde. Es ist auf jeden Fall, man ist ruhiger geworden und ich glaube, die Siege gegen Fürth und gegen Bielefeld sind dafür bei mir der ausschlaggebende Punkt, weil ich mir gedacht habe, okay, gegen Hannover verlierst du halt, so gegen alle Mannschaften, die über Platz 13 sind, verliert die Fortuna halt, aber es reicht vielleicht einfach drin zu bleiben, weil man gegen diese eben gleich schlechten Mannschaften wie einem selber dann die Punkte holt und man es ist halt immer so, auch gegen Hannover, da kommen wir gleich drauf, es war nicht alles schlecht. Es war vieles auch nicht gut, aber es war auch nicht alles schlecht. So, und es ist nicht, also es gab in der Hinrunde zumindest Spiele, wo man dachte, okay, die gewinnen kein einziges Spiel mehr. Und das ist jetzt durch die Siege gegen Fürth und Bielefeld schon irgendwie relativiert. Aber das ist, glaube ich, eine trügerische Ruhe. Ich weiß nicht, ob es eine Gewöhnung ist, vielleicht hat es auch damit auch zu tun, aber ich merke einfach, dass ich es mir so ein bisschen schönrede.
Sieht bei mir anders aus. Also ich habe mich dabei erwischt, dass ich gestern schon gefrustet war nach dem Spiel, weil man halt einfach verdient verloren hat und vorgestern schon. Und mir dann irgendwie gedacht habe, irgendwie kam dann so Gedanken an das 1:0 von Marco Christ gegen Werder Bremen plötzlich irgendwann mal, Werder Bremen 2 damals in meinem Kopf. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Menschen, die vielleicht jetzt enthusiastisch Anhänger der Fortuna in den letzten Jahren geworden sind und noch jünger sind als 18 Jahre, ja einfach die Fortuna und dritte Liga gar nicht mehr miteinander verbinden. Und dass das ja echt schon eine Weile her ist und dass man eigentlich erst im Zweitligafußball in Düsseldorf gewohnt ist. Und da ist mir nochmal klar geworden, vor was für einem gähnenden Loch man da eigentlich steht und dass das mir schon Sorgen bereitet.
Ja, ich glaube, ihr fangt das ganz gut ein, irgendwie, was im Augenblick halt wahrscheinlich irgendwie viele von uns fühlen. Vielleicht irgendwie ein bisschen mehr auf der einen Seite, ein bisschen mehr auf der anderen Seite, aber ja, und ich glaube, Jan, du hast das mit der trügerischen Ruhe gesagt, dass ist ja vielleicht irgendwie auch ein ganz gutes Schlagwort dazu, wie es halt im Augenblick auf dem Transfermarkt aussieht. Ich glaube, wir hatten uns alle vor der Transferperiode ja vielleicht gedacht, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr passieren würde, als da jetzt im Augenblick passiert ist. Vielleicht macht es aber ein bisschen mehr Sinn, da nach dem Hannover-Spiel, nach der Besprechung des Hannover-Spiels drüber zu reden, ob es da vielleicht doch noch Verstärkung gibt, wo es vielleicht noch Verstärkung geben sollte. Und dann würde ich vorschlagen, wir haben es jetzt ja auch schon mehrfach kurz angerissen, dass wir halt eben uns dann jetzt eben dem Spiel gegen Hannover 96 widmen. Ja, zunächst mal startet Fortuna da mit der gleichen Startelf rein wie in den Sieg gegen Bielefeld. Und ich glaube, das war ja erstmal eine Sache, die wir erstmal alle ganz, ganz vernünftig fanden, so, oder? Also da habe ich weder hier bei uns noch irgendwie ja, im Social Media und so weiter irgendwie großen Unmut drüber gesehen.
Naja, man kann ja sagen, dass bei den Punkten, wo wir schon irgendwie Schwierigkeiten gesehen haben, gerade bei der Rasmussen-Position, es ja einfach keine Alternativen gibt. Paulina nach wie vor irgendwie nicht einsatzfähig, der Winterneuzugang von der Dortmunds zweiter Mannschaft. Dementsprechend, ja, da denkt man sich, ja, warum nicht? Auch wenn wir schon letzte Woche ja gesagt haben, also was die defensive Stabilität angeht, würde dieses Spiel gegen Hannover schon nochmal ein anderer Test werden für diese trügerische Ruhe als das Spiel gegen Bielefeld. Und relativ schnell im Spiel war das ja schon. Ich habe vor dem Spiel habe ich mir nicht nur natürlich die Fortuna-Aufstellung angeguckt, sondern auch die Aufstellung von Hannover. Und ich dachte da schon so, ich weiß, ich hatte das bei deiner Vorschau vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt oder ob du es gesagt hattest, Lou, aber ich sah dann halt auf der Bank einen Saad sitzen und dachte, das ist ja nicht der von St. Pauli von vor 2 Jahren. Ich dachte, doch, den haben die gerade ausgeliehen. Ich so, schön für Hannover, dass die so jemanden auf der Bank haben, den sie gerade in der Winterpause geholt haben. Der könnte schon irgendwie wichtig werden und irgendwie gut sein. Freut mich für Hannover. Allerdings brauchte der ja gar nicht auf dem Platz zu stehen, um die Fortuna in arge Bedrängnis zu bringen nach kürzester Zeit in diesem Spiel.
Ja, ist leider wahr. Also Hannover startet da viel, viel besser rein als die Fortuna, kommt da halt irgendwie sehr, sehr schnell irgendwie schon in ein gutes Positionsspiel rein, lässt den Ball laufen und ja, und dann bekommen sie halt eben Yokota auf der rechten Seite komplett freigespielt, der dann halt ein 1:1 gegen Florent Muslia bekommt. Ich glaube, wir hatten das ja auch letzte Woche schon so länger besprochen.
Der ist doch nicht freigespielt, der hat irgendwie 3 Leute vor sich.
Ja, aber er kommt aber schon halt eben in dieses 1:1, ne? Und das ist ja schon, glaube ich, das ist schon mal eine Sache, die man als Fortuna ja eigentlich vermeiden will, ne? Also natürlich stehen da halt irgendwie noch genügend Leute irgendwo drum, aber er wird ja nicht gedoppelt, sondern er wird ja nicht mal, es ist ja nicht mal, also nicht mal Muslia geht ja richtig in diesen Zweikampf rein, weil er eben einfach nicht genügend Druck gibt. Was ich auch schwierig finde zu bewerten, weil Muslia ist halt eben kein Verteidiger, so hat jetzt wirklich sehr, sehr häufig in den letzten Wochen da sehr gut ausgesehen, gegen Bielefeld, gegen Fürth zum Beispiel. Aber wir haben das ja auch, glaube ich, letzte Woche schon angerissen, so dass man halt eben diese neu gewonnenen Defensivqualitäten von Muslia dann irgendwie erstmal sehen muss, wenn halt andere Gegner kommen, und es dauert dann wirklich halt keine 4 Minuten, bis man halt eben sieht, was dann halt jemand wie Daisuke Yokota halt irgendwie mit ihm macht. Und
aber
du hast schon recht, natürlich kann man ihn da halt kollektiv noch stoppen, aber eigentlich ist es ja ab dem Moment, wo Yokota halt eben dann dieses Tempo-Dribbling aufnehmen kann, ist es dann halt eigentlich zu spät, würde ich sagen.
Aber der wird ja, also mein Bild, das ich vor Augen habe, ich bin nur ein bisschen irritiert, ist, dass Yokota erstmal stoppt, den Ball am Fuß hat, eine ganze Weile und da steht und 2 bis 3 Fortunen schon in der Nähe stehen. Das heißt, er wird da freigespielt und er wird nicht gedoppelt. Ist nicht das, was ich in Erinnerung habe, aber vielleicht habe ich es auch für eine falsche Erinnerung. Er findet dann halt einfach den Weg halt aus dem Stand an Muslia vorbeizuziehen. Aber der wird ja nicht irgendwie durch eine gute Seitenverlagerung da irgendwie elegant ins 1:1 geschickt, sondern er bremst ab, hat den Ball am Fuß, zuppelt da so ein bisschen hin und her, und in der Zwischenzeit gibt es relativ viele Fortunen, die sich da für verantwortlich fühlen könnten. Allen voran Florent Muslia, klar. Aber, ja.
Ich würde mal sagen, also idealerweise, wenn so ein Spieler...
Ne? Ja, genau. Also, er spielt
einen Doppelpass. Das ist ja dann eine Dynamik.
Ja.
Ja, und er kann halt all das machen, Gesicht zum Tor, ohne halt diesen Druck zu bekommen. Ne? Ich glaube, wenn du halt... Idealerweise willst du ja den Spieler zumindest irgendwie... so nur angespielt lassen werden, dass er halt eben ein bisschen vom Tor weggucken muss, vielleicht über den Ball entgegengehen muss, aber nicht, dass er halt den Ball bekommt und sich völlig frei mit Gesicht zum Tor ausrichten kann und dann noch ohne ihm halt Druck zu geben, so, weil dann.
Aber ich sehe, was das Missverständnis ist. Ihr seht das Problem in der zweiten Szene, wie er den Ball dann nach dem Doppelpass bekommt. Mein Problem ist das, was davor passiert mit ihm. Dass er halt vorher den Ball ja hat und eben nicht frei gespielt ist auf der rechten Seite, sondern halt 2 bis 3 Fortunen vor sich hat. Und dann nimmt er Tempo auf aus dem Stand und zieht dann an den vorbei, spielt dann den Doppelpass, das darf auch nicht passieren, aber da ist meines Erachtens schon einiges auch falsch gelaufen. Und dann hört auf Muslia, das ist im Endeffekt wahrscheinlich Mitte der größten Fehler, hört einfach ja auf mitzulaufen.
Ja, jetzt haben wir es aufgelöst. Ich glaube, da ja, okay. können wir uns die Hand geben. Ich glaube, dass die Beobachtungen, die sind auf jeden Fall richtig, genau.
Und okay. Das ist schön, dass wir es gab so viele Dinge, die falsch gelaufen sind in dieser Szene, dass jeder hier so sein Stückchen daneben konnte und gut.
Ja, und auch trotzdem umso bitterer, dass man sich halt irgendwie nach so wenigen Minuten so auseinanderspielen lässt. An einem Tag, wo halt auch die Platzverhältnisse das eigentlich gar nicht so richtig hergeben, ne? Wo man halt irgendwie auch denkt, ach, vielleicht kommt uns das auch so ein bisschen zugute. Hannover möchte ja eigentlich Fußball spielen, Fortuna ja vielleicht irgendwie nicht so unbedingt. Der Platz war ja wirklich ein ziemlicher Acker und dann lässt er das halt eben trotzdem zu, dass die da schön mit dem Flachpass und Doppelpässen irgendwie sich da halt irgendwie durchzocken können. Also das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich, ne? Und dann, ja, ich meine, ja. Aber Yokuta macht das natürlich auch sehr, sehr gut. Zieht dann da wirklich mit sehr viel Dynamik in die Mitte. Iguli versucht dann halt irgendwie zu retten, was irgendwie noch zu retten ist, aber er wird dann da auch so ein bisschen ausgewackelt und rutscht vor allen Dingen dann eben noch aus. Und dann hat halt Yokuta sehr, sehr leichtes Spiel. Und dann, ja, liegst du halt eben nach ein paar Minuten schon zurück.
Aber man muss halt dazu sagen, dass diese Doppelpass-Situation steht jetzt nicht stellvertretend für diese erste Halbzeit, sondern das ist dann danach nicht mehr die gleiche Qualität an Spiel. Du hast aber natürlich trotzdem nicht Unrecht, darauf zu verweisen, denn wenn man sich überlegt, wer mehr Probleme mit diesen Platzverhältnissen hat, dann war es halt eher die Fortuna, die, ich will nicht sagen mal wieder, aber schon noch mal wieder sehr krasse technische Unzulänglichkeiten, eine Behäbigkeit in der Ballverarbeitung und so weiter gezeigt hat. Das kann auch eben am Platz liegen, aber das haben wir diese Saison auch schon zu häufig gesehen, dass wir das nur bei diesem Platz verorten können.
Ja, ich glaube, Hannover tut ja auch gut daran, sich dann da zurückzuziehen. Ich glaube schon, dass das halt auch Strategie ist, dass die dann halt eben auch sagen, okay, wir haben wahrscheinlich in der Gegneranalyse halt irgendwie auch selber mitbekommen, dass Fortuna halt die harmloseste Mannschaft der Liga ist. Titz steht ja sowieso auch so ein bisschen in der Kritik, dass er halt irgendwie zu wenig irgendwie seine Sachen mal anpasst und da macht er es dann halt eben jetzt mal. Ich meine, Hannover hat eben auch schon 15 Punkte nach Führung verspielt irgendwie in dieser Saison. Das ist echt eine ganze Menge. Die Saison ist ja gerade mal halb rum so, dass die sich dann halt mal darauf besinnen, wenn man eben so früh in Führung geht, dann halt irgendwie auch erstmal sich ein bisschen zurückzuziehen, gerade bei den Platzverhältnissen. Glaube ich halt eben, wie gesagt, schon, dass es eben ein legitimes Mittel ist und dass sie das halt auch ganz bewusst einsetzen.
Ja, und was ich dann aber in den folgenden Zeit dieser ersten Halbzeit schon auch gesehen habe, ist, dass dann die Fortuna es eigentlich in vielen Dingen gar nicht so schlecht macht. Also was so Balleroberungen anging, Konter unterbinden von Hannover. Man kann ja sich überlegen, okay, Hannover stellt sich jetzt hinten rein und kommt jetzt in Umschaltsituationen. Da haben wir die Fortuna ja auch schon ordentlich schwimmen sehen diese Saison. Aber zumindest in der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, okay, da gibt's eine Präsenz, eine Aufmerksamkeit bei der Fortuna, eine Grundspannung in der Defensive, dass das zumindest unterbunden werden kann von Hannover. Ist vielleicht auch nicht Hannovers Spiel, ne? Also das ist ja vielleicht auch etwas, was sie nicht so gewohnt sind. Und das mag da auch eine Rolle mitspielen. Das Hauptproblem, und das ist jetzt auch kein neues, ist einfach, dass es offensiv einfach nicht klar war, was eigentlich der Plan war. Und für mich ist Cedric Itten und dessen Positionen auf diesem Feld, wenn es mal nach vorne ging, dafür ein gutes Beispiel. Weil ich hatte den Eindruck, Cedric Itten musste irgendwie überall sein oder wollte überall sein, sollte überall sein, Fragezeichen, dass er dazu führte, wenn er halt irgendwie auf dem Flügel dann mal den Ball bekommen hat, dass er natürlich halt im 16er fehlte, wo man ihn eigentlich gebrauchen würde. Und dass halt Itten so auf den Flügel vielleicht war es auch nicht massiv. Es gab ja auch nicht so viele Situationen von der Fortuna offensiv, okay. Ne? Aber es ist mir schon aufgefallen, dass der eben nicht nur alleine vorne drin rumsteht und auf Flanken wartet, sondern halt irgendwie sehr viel auch auf die Außen ausweicht. Das wirft dann vielleicht eben noch die Frage auf, warum muss Itten da sein? Ist es vielleicht auch ein Fehler von ihm? Und warum schafft die Fortuna es dann nicht, irgendwie andere Spieler einzusetzen, die halt diese Außen mitbespielen?
Ja, also letztlich war das offensiv wieder mal in der ersten Halbzeit ein Offenbarungseid, wo man sich dann halt wirklich fragt, wie will die Fortuna diese Saison eigentlich mal ein Spiel gewinnen, in dem man schon ein Gegentor kassiert hat. Also die Fantasie fehlte mir auch mit jeder Minute, die weiter verstrichen ist, mehr, wie man hier noch mehr als einen Punkt mitnehmen will. Weil man sich ja auch jetzt nicht am laufenden Band irgendwie Standardsituationen oder sowas erarbeitet hat, was ja, sag ich mal, in den letzten Spielen das probate Mittel war, um irgendwie Tore zu schießen. Von daher, dieses 1-0, was Hannover so früh geschossen hat, das war für mich irgendwie, man hat ja immer diese Floskel, ach ja, ein Tor würde diesem Spiel jetzt gut tun. In dem Fall war das sehr frühe Tor, was dem Spiel überhaupt nicht gut getan hat, weil Hannover musste nicht und Fortuna konnte nicht. Und damit war das bis zur Halbzeit für mich ein grauenhaftes Fußballspiel.
Ja, das stimmt schon. Also das war wirklich gerade für den neutralen Beobachter ziemlich dürftige Kost. Und ich glaube, die Hannover-Fans hatten ja wenigstens die Freude daran, dass sie eben in Führung lagen und ja schon, glaube ich, auch etwas gefährlicher insgesamt halt ausgesehen haben. Aber Fortuna konnte wirklich sehr, sehr wenig an gefährlichen Situationen entwickeln. Also ich glaube, fast die beste Phase ist da ja irgendwie noch so zwischen der 10. und 20. Minute ungefähr. Da gibt's halt irgendwie mal so eine Szene, die eigentlich auch ziemlich symptomatisch ist, finde ich, dass es irgendwie einen flachen Ball von rechts von Emma gibt, wo Itten den Ball dann in der Mitte durchlassen könnte. Und dann würde halt Christian Rasmussen komplett alleine frei vom Tor stehen. Aber Itten sieht ihn nicht, hat das irgendwie nicht im Blick und nimmt den Ball halt eben selber an. Der Ball ist sofort weg. Und ein paar Minuten später gibt es halt diese vermeintliche Elfmetersituation. Ich glaube, grätsch gerne rein, wenn ihr meint, dass wir da nochmal drüber reden sollen. Aber das würde ich eigentlich auch sagen, in diesem Zweikampf Gita gegen Muslia, dass es total okay ist, dass er eben nicht auf Elfmeter entschieden wird.
Total okay.
Genau. Und
ja, natürlich bei solchen Situationen immer sagen, das ist auch schon mal gepfiffen worden oder so, ist so.
Genau. Stimmt auch. Also es ist wieder dieses typische, ein Kontakt ist da, was halt schon sehr häufig ja auch als Rechtfertigung benutzt wurde, wo man immer denkt, so ja, in einem Kontaktsport ist Kontakt halt manchmal da. Aber eben aus einer, aus der neutralen Brille, glaube ich, ist es einfach in Ordnung, dass da nicht gepfiffen wird.
Und die Begründung in der Sportschau gesehen, warum das dann angeblich kein Foul gewesen sein soll?
Nee.
Die fand ich wild, weil in der kurzen Zusammenfassung sagte der, dass der Verteidiger von Hannover den Ball berührt hätte, bevor er dann Itten trifft. Es war so quasi Ball gespielt. Und ich dachte so, erstens, wo berührt er den Ball? Sehe ich gar nicht so deutlich. Und selbst wenn, wäre das Quatsch. Also man kann einfach sagen, die Berührung ist halt vielleicht da, aber ne, ist halt trotzdem okay, das nicht zu pfeifen, würde ich auch so sehen. Aber zu sagen, das ist eigentlich Ball gespielt, das fand ich schon interessant. Na gut. Kann ja jeder so sehen, wie man das sehen möchte. Aber ich denke auch, dass es okay war, das nicht zu pfeifen da.
Ja, trotzdem es ist irgendwie so zur Mitte der ersten Halbzeit gibt es dann mal so eine Phase, wo es wirklich ganz kurz einigermaßen ordentlich aussieht, wo Fortuna mehr Ballbesitz hat für eine Zeit. Hannover zwar irgendwie ganz gut presst, aber trotzdem sieht eigentlich das, was Fortuna damit macht, eben ganz gut aus. Aber dann so spätestens ab der 25. Minute, als dann halt schon Egoli und dann eben auch dazu noch Tanaka schon die gelbe Karte gesammelt haben, lässt das halt irgendwie alles so ein bisschen nach. Und dann passiert, finde ich, eigentlich bis zum Ende der Halbzeit wirklich noch relativ wenig. Man setzt dann mehr auf lange Bälle. Immer wenn man mal irgendwie ins letzte Drittel kommt, sind, wie wir das jetzt halt schon sehr, sehr häufig gesehen haben, die Bälle in den 16er speziell einfach super ungenau, sodass dann einfach überhaupt nichts aus diesen Situationen entsteht, wenn man mal irgendwie in einigermaßen gefährliche Situationen kommt.
Dann noch diese Abschlusssituation von Suso benennen, nicht weil das jetzt ein besonders gefährlicher Abschluss gewesen wäre, aber die Situation, aus der sie entsteht, ist eigentlich ganz gut gemacht. Susi erobert den Ball im Mittelfeld, spielt dann halt Rasmussen frei, der halt Platz hat, und dann kommt der Ball im Laufe dieses Konters, der ja irgendwann ist, zu Tanaka, der dann halt stark Suso einspielt, und dann kommt dieser Abschluss zustande. Das war schon in Ordnung. Ich glaube, das hat man dann mal, also die Gefährlichkeit dieser Situation wurde auch deswegen nicht deutlich, weil es ist Januar 2026, also muss mal in diesem Jahr der nächste DFL-Regisseur Rand ran, es mal wieder so unmöglich war, wie die DFL mit ihren Anweisungen halt bei Umschaltsituationen auf Close-Ups zu gehen, diesen Sport einfach zerlegt und unmöglich macht, ihn mit Freude zu gucken. Also zu gucken, ein Spieler wird steil geschickt, hat Tempo, sagen wir mal Rasmussen, was für Optionen hat er eigentlich? Wie weit ist er noch vom Tor entfernt und so weiter? Das kann man alles nicht wahrnehmen, weil man permanent auf diese Close-Ups geht. Und das wird bei dem Situation, die dann zur Gelb-Roten von Eguli führt, auch nochmal sein. Das kann man nochmal im Hinterkopf behalten. Ich muss es trotzdem hier nochmal gesagt haben, weil es mich wieder so richtig abgefuckt hat. Bei einem Spiel, was eigentlich total statisch war und wo nicht viel passiert ist. Das muss man erstmal schaffen, DFL. Ja, die wenigen Szenen, wo mal irgendwas passieren könnte, so zu zerlegen, dass es halt einfach beschissen ist. Also man macht das Spiel noch schlechter, als es eigentlich ohnehin schon war. Hervorragend. Nun gut. Es geht in die Halbzeit. Es steht weiterhin 1-0 für Hannover. Die Hoffnung ist nicht so da. Und kaum ist man aus dieser Halbzeit wieder raus, steht es ja schon 2-0 für Hannover.
Ja, ja. Und da, spätestens da, ist eigentlich das Spiel gefühlt gelaufen für mich. Nach einer Halbzeit ohne wirklich starke, also Offensivaktion, liegt man 2-0 zurück. Also da kann man eigentlich dann nur noch hoffen, dass Hannover einen nicht komplett zerlegt. Wiederum auf der Außenbahn der eingewechselte Saad, den Sie von Jan gerade schon angesprochen hatte, vor dem er großen Respekt hat. Der wird aber auch nicht richtig gestört, kann im Prinzip ähnlich wie in der ersten Halbzeit die Szene von Yokota ein bisschen reinziehen, spielt eine Flanke und dann verstehe ich eigentlich nicht, wie Kellmann da zum Ball kommen kann. Also entweder Kastenmeier oder wer ist da noch? Eguli, glaube ich.
Eguli.
Muss ihn eigentlich haben.
Das sind halt irgendwie beide, haben's. Oder? Also da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Ich finde, es sind irgendwie so ein bisschen beide. Also ich würde eigentlich sagen, es ist schon eher Kastenmeier, weil der Ball halt in den 5-Meter-Raum geht und er ja auf jeden Fall nur so eine halbherzige Aktion halt irgendwie macht und ich halt seine Aktion, die es halt brauchen würde, irgendwie einfach klarer sehe als die von Eguli. Allerdings sieht man halt auch, dass Eguli einfach abschaltet. Dass er halt sich vollkommen auf Kastenmeier verlässt und halt überhaupt nicht mehr versucht, irgendwie noch diesen Kontakt zum Gegner einfach herzustellen. Ne? Und wenn das einfach nur heißt, Hand ans Trikot, bisschen aus der Balance bringen, halt einfach dran sein, so einfach in der Aktion bleiben und das ist er halt hier nicht. Und ich meine, Eguli hat halt irgendwie einen ziemlich bewegten Tag so und ist eigentlich in allen Situationen, wo irgendwie was passiert, ist er halt dabei, aber das ist halt irgendwie eine, wo er halt wirklich nicht gut aussieht.
Ich glaube, also die Antwort, warum es dann schief geht, liegt auch genau da. Weil halt beide es können, macht es halt keiner von beiden. Ich glaube, wenn einer noch viel klarer derjenige gewesen wäre, dann wäre das auch so nicht zustande gekommen. Aber der Ball kommt genau in so eine Situation, es ist auch eine gute Flanke, ne? Weil er eben genau in so einen Raum kommt, wo es eben nicht klar ist.
Und auch in der Höhe kommt, wo es nicht klar ist. Also wenn der höher kommt, dann ist es klar Kastenmeiers, aber der fällt dann so fies runter, die Flanke, sodass eigentlich Eguli zu früh abgeschaltet hat und gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er noch zum Spieler gehen muss. Ich tue mich da auch schwer. Tendenz bisschen eher hätte Eguli das bereinigen sollen, aber es geht schon irgendwie, sehen beide nicht gut aus. Und einen starken Flanke.
Ja, und ich glaube, was in der ersten Halbzeit eben noch nicht der Fall war, was in der zweiten Halbzeit klar danach der Gelb-Roten, die dann auch kommen wird, noch viel stärker wird, ist halt, dass es Mismatches gibt zwischen Hannover-Spielern und Fortuna-Spielern. Also Saad gegen Iowa, das war halt nicht fair. Muss man, also das war, Iowa war halt einfach klar unterlegen und nicht gut. In der Situation aber auch nachher nicht. Und darüber können wir noch weiter reden, aber dann Kenneth Schmidt, den ich ja eigentlich, ich bin ja großer Kenneth Schmidt Truther hier, der wird in der zweiten Halbzeit auch stark nachlassen und wird dann halt gerade nach der Gelb-Roten auch mehrere Probleme haben gegen individuell starke Hannoveraner. Man kann natürlich beim 1-0 sagen, Yokota war schon das Mismatch gegen 3-4 Fortun, gebe ich zu, aber das zieht sich dann in der zweiten Halbzeit nochmal stärker. Auch wenn die Fortuna ja nach diesem 2-0 erstmal durch einen Freistoß zurückkommt und eben jener Iguli, der eben an den ganzen Situationen beteiligt war, dann einen schönen Kopfballtreffer verbuchen kann.
Ja. Ja, ist dann eigentlich auch symptomatisch, dass das Tor halt von Fortuna direkt im Anschluss an das Hannover-Tor fällt, wo man ja einfach weiß, rein statistisch ist halt eben die Möglichkeit, ein Tor in so einer Situation nach einem Gegentor zu erzielen, sehr, sehr hoch, also viel höher als zu vielen anderen oder als zu allen anderen Zeitpunkten in der Partie. Einfach weil es dann halt irgendwie diesen emotionalen Break halt gibt, gerade auch bei der Mannschaft, die eben davor getroffen hat. Also da gibt es sehr viele Statistiken zu, dass man halt eben quasi diese emotionale Hilfe irgendwie noch braucht, um Hannover irgendwie mal kalt erwischen zu können. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich irgendwie gut gemacht und ich finde es irgendwie auch sehr schön, dass man es da irgendwie endlich mal schafft, Iguli mit seiner Größe irgendwie auch bei einem Standard in eine gute Abschlusssituation zu bringen, wo ich mir immer denke, das müsste eigentlich viel, viel mehr möglich sein, da noch mit dieser Größe, die er hat, irgendwie zu arbeiten, auch wenn er die eigentlich dann bei dem Tor gar nicht so richtig braucht, ne, weil er da eigentlich mehr so einfach reinläuft in den Ball, ist auch ein guter Freistoß von Rasmussen aus einer Position, die jetzt eigentlich nicht so unfassbar gefährlich ist, aber ja, ist halt natürlich einfach ein legitimes Mittel, dann eben mit Standards mal zu treffen und auch ein Mittel, das du natürlich gerade im Abstiegskampf halt eben auch einfach brauchst. Und
aber ich habe mir noch so im Inneren vor mich hergeredet, wenn ihr jetzt da gewesen wäret, hätte ich es wahrscheinlich auch laut gesagt. Kurz bevor Christian Rasmussen diesen Freistoß halt tritt, habe ich halt noch sowas gesagt, ja, schon Rasmussen. Der hat auch diese Saison noch keinen einzigen vernünftigen Freistoß geschossen.
Wir haben es alle gedacht, Jan.
Da bin ich so enttäuscht. Da brauchen wir hier gar nicht antreten mehr. Und dann, ich will nicht sagen, dass es Hoffnung gab, weil das die Fortuna irgendwie nicht die offensiven Szenen hatte bis dahin. Aber man bekam ja auch von dem Kommentator immer wieder vor Augen geführt, das ist insofern auch gut gemacht, weil ja dadurch Spannung entsteht, wie häufig Hannover schon Führungen aus der Hand gegeben hat. Und man dachte sich, warum kann es die Fortuna nicht einmal sein? Vielleicht mal nicht verdient, unverdient irgendwie so ein 2-2 mit nach Hause zu stibitzen aus Hannover. Ja, das war vielleicht eher dann dass der Hintergrund, ich ging nicht davon aus, dass jetzt das Spiel kippen würde, aber dass man zumindest in Schlagdistanz ist, um dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr noch was noch dazu sagen wollt vorher, aber wir können auch dann direkt auf die eigene Ecke schauen, die man hat und wo es dann zum Konter kommt und der dann letztlich in einem Elfmeter oder einer gelb-roten Karte enden wird, aber
ich weiß gar nicht, ist das wirklich eine Ecke? Also ich habe vor allem noch vor Augen, dass es da halt wahrscheinlich dann im Anschluss an diese Ecke, die du meinst.
Ja.
Das ist, also ich habe vor allem noch vor Augen, was dann da halt da im Anschluss passiert. Ich wusste gar nicht mehr, dass es wirklich eine Ecke ist, aber dass dann halt eben.
Das ist ein zweiter Ball, glaube ich, nach der Ecke.
Genau,
ja.
Genau. Zweiter, dann ist es so, der zweite Ball, es wird nochmal im linken Halbraum ein Ball in den Strafraum gespielt und dann behindern sich halt Suso und Rasmussen halt eigentlich gegenseitig. Und es ist schon auch eine ziemlich große Chance, muss man sagen. Was einem dann nicht so sehr auffällt, weil man sich irgendwie auch so ein bisschen mit diesem gegenseitigen Behindern halt im Kopf beschäftigt. Und während man halt noch flucht, geschieht dann halt eben die Szene, dass eben Hannover umschaltet. Ich glaube, Jan, du wolltest dann gleich nochmal was zu der mäßigen Regieleistung an diesem Moment halt sagen. Aber ja, ich glaube, insgesamt kann man da einfach festhalten, dass es halt mehrere Möglichkeiten gibt. Man sieht das dann halt, ich glaube, vor allen Dingen in der Wiederholung am besten, das meinst du, ne? Dass es halt eben Möglichkeiten gibt, den Hannoveraner zu stoppen.
Das habe ich schon auch live gesehen. Also meine Wut steigerte sich quasi von Rasmussen muss das Foul ziehen, du Idiot, zu Regisseur, was soll die Scheiße, zu oh fuck. Das war ja so die Steigerung.
Aber ich Rasmussen hatte einen Shot, es ist halt Rasmussen, der halt eigentlich am eigenen, am gegnerischen Strafraum oder im Zehner, im eigenen, also im Zehnerraum vor dem Tor von Hannover das Ganze unterbrechen kann, aber wer halt dann, also ist natürlich sehr, sehr schlecht, dass er das nicht macht, aber wer halt hauptverantwortlich für mich ist, ist El Azouzi, weil er hat dann nochmal am Mittelkreis ungefähr die Möglichkeit, das Ganze mit einer gelben Karte zu unterbinden. Und da ist ja wirklich vollkommen klar, wie weit offen man hinsteht. Ja. Der Angriff läuft jetzt seit 2-3 Sekunden. Es ist komplett klar, oh mein Gott, wir laufen hier irgendwie in Unterzahl oder in Gleichzahlkonter rein mit viel Dynamik. Das muss unterbunden werden. Also
Azouzi ist das klar. Uns ist das nicht klar, weil wir das nicht sehen, weil der Regisseur halt auf Close-Ups ist, man wieder nichts sieht.
Richtig, aber man sieht es halt eben in der, man sieht halt eben in der Wiederholung, dass sich El Azouzi halt eben dagegen entscheidet. Der ist halt noch nicht gelb vorbelastet. Und und der reitet halt damit halt Fortuna und speziell natürlich Elias Egoli da richtig in die Scheiße, weil Egoli versucht es ja wirklich noch, das irgendwie ohne Foul zu lösen oder das halt irgendwie so gut zu lesen wie irgendwie möglich. Und schafft es ja auch zumindest fast, das auch noch vor der Strafraumkante zu machen. Also das sind auch wirklich nur wenige Zentimeter. Es reicht halt eben genau nicht, um das halt ohne eine gelbe Karte und ohne einen Strafstoß lösen zu können. Es wird das Foul gepfiffen und an diesem wirklich sehr, sehr bewegten Tag für Egoli, wo er halt sein erstes Profitor erzielt, was bestimmt auch ein richtig cooler Moment für ihn war, muss er dann zu dem Zeitpunkt eben runter. Und ich glaube, spätestens ab dem Moment sehe ich auch ehrlicherweise dann an der Häufigkeit meiner Aufzeichnungen, die dann nachlassen, ist dann auch mit der Hoffnung, dass man da vielleicht irgendwie glücklich sich ein 2-2 ergaunert hat vorbei.
Obwohl der Elfmeter ja verschossen wird.
Richtig, genau, obwohl er verschossen wird. Also ich meine, das müssen wir jetzt der Vollständigkeit halber schon nochmal dazu sagen, dass er vorbeigeschossen wird von Tomiak. Aber trotzdem lese ich da danach ganz häufig noch Hannoveraner-Namen, die irgendwie Chancen haben. Kastenmeier, der nochmal gegen Pichler hält und das Spiel immer noch offen hält, aber so richtig zu Offensivaktionen, die auf ein 2-2 hindeuten, kommt es nicht mehr. Das ist eher so, dass man überrascht ist, wie lange dieses Spiel dann danach noch potenziell offen bleibt, weil Hannover es einfach nicht fertig bringt, den Deckel drauf zu machen.
Weil Kastenmeier gut hält in einer anderen Situation, das muss man hier fairerweise auch nochmal sagen. Ja. Aber ja, also es ist halt eigentlich dann nur noch ein Spiel auf ein Tor. Die ganzen Expected Goals, die Hannover sich gesammelt hat, abseits des Strafstoßes kommen halt aus dieser Phase, würde ich jetzt mal sagen. Und es war höchstens nur noch dann halt so in der 90. Minute irgendwie so ein paar, wo man dachte, vielleicht kriegt man irgendwie durch einen Standard dieses völlig unverdiente Moment und kommt tatsächlich zu einem 2-2 noch. Aber das, eigentlich gab es keine Hoffnung mehr darauf. Die Wechsel waren waren halt irgendwie okay, kann man halt machen. Es waren gerade bei Iua raus und Schmidt raus, dann den fand ich der Wechsel eigentlich schon zu spät. So, da musste, also wie gesagt, diese Mismatches versucht aufzulösen und den Spielern, die zu diesem Zeitpunkt eben schon die eine oder andere negative Erfahrung gemacht haben, da irgendwie vielleicht rauszunehmen. Aber auch das zeigt dann ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, Suso, Lenz, Azouzi, Cela, das war dann, ich finde es halt okay, ne? Also das finde ich auch in Ordnung, dass beim Stand von 2-1 und einmal weniger, also Anfang wechselt halt eher offensiv. Und das fand ich gut, auch wenn es nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass ich mir mehr Hoffnung gemacht habe. Aber ich fand es zumindest halt eine absolut richtige Entscheidung in der Sinne Zusammenhang.
Also du meinst jetzt die Wechsel in der 83. Minute. Vorher finde ich nicht, dass er offensiv wechselt.
Ja, genau, die Wechsel in der 83. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen viel durcheinander gebracht.
Ja, also vorher wechselt er im Prinzip, genau, positionsgetreu.
Ja, genau.
In der 83. habe ich auch dann aufgeschrieben, Brechstange. Was will er auch anderes machen, ne? Also bis dahin hat man halt die ganzen Chancen von Hannover einigermaßen überlebt. Man läuft jetzt nicht Gefahr, da irgendwie das 5. und 6. zu bekommen. Also keine Schadensbegrenzung, sondern auf den Lucky Punch hoffen. Aber bis auf diesen Schuss von Lenz in der 96. Minute, der dann auch völlig übers Tor geht, habe ich mir auch nichts mehr notiert offensiv. So, von daher alles ziemlich dürftig nach vorne an diesem Tag, so dass man am Ende, finde ich, auch mehr als diesen einen Treffer nicht verdient hat. Und da frage ich mich halt, wie will man seine Punkte holen, wenn irgendwie das höchste aller Gefühle ein Tor in einem Spiel ist. Und da sind wir schon beim Problem, beim Hauptproblem meiner Meinung nach.
Ja, ich meine, man kann natürlich trotzdem das jetzt auch aus der positiven Ecke bewerten und kann halt sagen, dass halt Hannover halt kein Maßstab sein darf. Ne? Das ist, wenn man jetzt nicht einfach auf die Punkte geht, sondern nach Expected Goals und Expected Goals Against, ist das mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Und dass man da halt kein Land sieht, das gilt halt vielen Mannschaften so. Es gibt halt eben Mannschaften, die halt cleverer sind und dann da trotzdem was mitnehmen, weil sich Hannover einfach oft dumm anstellt. Aber wir sind halt, ich meine, wir stehen nach diesem Spieltag wieder auf Platz 16. Ne? Also auch da wieder die trügerische Ruhe. Man hat wie zweimal in Folge gewonnen und dann verliert man jetzt einmal gegen Hannover und steht halt doch schon wieder auf den letzten drei Plätzen. Das darf man halt nicht vergessen. Wir sind halt einfach ein Kellerteam, so, und Kellerteams stellen sich halt eben dann oft nicht so klug an, dass sie halt gegen eine Mannschaft, die häufig was liegen lässt, die aber eigentlich viel, viel besser ist, dass man da halt was mitnimmt, und das muss man vielleicht einfach jetzt so hinnehmen. Wichtig wird es jetzt, glaube ich, ob man es halt eben schafft, diesen Trend in den Heimspielen halt irgendwie beizubehalten, dass man sich da deutlich stabilisiert hat und wie Jan das ja auch schon gesagt hat, eben gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, dass man da halt irgendwie so eine Selbstverständlichkeit halt entwickelt, dass man da punktet.
Ja, aber man wird auch, also mir gefällt diese Rechnung nicht, weil die ja eigentlich darauf beruht, dass man jetzt zu Hause die Punkte auch holen muss, auch gegen starke Gegner, weil man auswärts ja eh keinen Punkt holt. Man muss halt auch umgekehrt mal einen unverdienten Punkt, so wie es Jan gesagt hat, holen, um in dieser Liga zu bleiben. Das sehe ich momentan so. Und von daher, man wird auch zu Hause jetzt nicht den Punkteschnitt beibehalten, den man unter Anfang hat. Kleiner Side-Fact, in der Anfang-Tabelle, seitdem er den Trainerposten übernommen hat, steht man jetzt auch auf Platz 17, also von daher ist man da gerade ein Absteiger in der Zeit, in der Markus Anfang die Geschicke lenkt. Da dürfen diese zwei Heimsiege wirklich über das Gesamtbild nicht hinwegtrügen, die man da jetzt im Winter eingesammelt hat. Nur Fürth war in der Zeit schlechter. Von daher, mir fehlen wirklich gerade so die positiven Argumente dafür, dass das klappen sollte. Ohne Nervenspielrelegation. Also da hat auch Dresden noch gewonnen, so, ne? Die stehen jetzt auch einen Punkt hinten dran. Also
pff. Es ist halt einfach brutal eng. Es ist halt einfach das, was uns blüht, ist halt so ein 34. Spieltag, für den mein Nervenkostüm, glaube ich, nicht gemacht ist. Das ist, glaube ich, das, was einem so am Horizont erwartet. Wo irgendwie alles passieren kann. Und das ist vielleicht das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Das sollte auch, das darf nicht passieren. Ne? Dieser Mittelfeldplatz oder irgendwie ins Mittelfeld retten, darüber haben wir auch gesprochen, ist halt bei der aktuellen Situation dieser Liga, ist ja kein wirkliches Mittelfeld da, sondern einfach bis zum 33. Spieltag so viele Punkte haben, dass du am 34. nicht mehr absteigen kannst oder in die Relegation kommen kannst. Das ist das Ziel. Und was man jetzt gesehen hat gegen Bielefeld und Fürth, ist, dass die Fortuna, also insgesamt hat sie unter Markus Anfang halt diesen Expected Goals Teil schon erhöht gegenüber dem, was halt unter Thun war, auf einem niedrigen Niveau, und gegen Mannschaften, die halt wirklich schlecht sind, wo halt vieles nicht stimmt, hat man die Torchancen und macht dann auch davon vielleicht zu wenig Tore, aber macht auch die Tore.
Ja, aber in der 87. Minute gegen Bielefeld hätte auch ganz gut 0-0 ausgehen können. Also dann wäre man jetzt schon auf Platz 17 auch in der Gesamtabrechnung.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass die Fortuna keine Abschlüsse hat.
Das nein, Problem ist, aber so Spiel, die müssen, die, also gegen Bielefeld haben wir auch gesagt, das muss man halt nicht bis zur 87. Minute so spannend haben, sondern da muss man dann halt vorher das Spiel schon auf seine Seite reißen und ja,
aber das
klappt aber, halt nicht.
Also ja, also noch bin ich aber in diese trügerische Ruhe ist bei mir, noch ist das aber eher gut. Also doch würde ich sagen, im Schnitt wirst du dann so Spiele gegen Bielefeld einfach gewinnen, weil du halt die Abschlüsse hast. Das Problem ist, Spiele gegen Hannover oder andere, wie gesagt, es gibt ja kein Mittelfeld, Mannschaften, die eben zur oberen Tabellenhälfte ist, das auch gar nicht erkennbar ist, wie die Fortuna gegen solche Mannschaften, und das hast du ja, Tim, vollkommen zu richtig angemerkt, irgendwie Tore machen kann. Weil was ist denn der Plan? Das war mir nicht klar gegen Hannover. Und das ist ein Problem. Das sollte man schon noch haben. Und da kommen wir eben auf so Fragen des Kaders vielleicht. Darüber können wir jetzt reden. Warum der Itten dann irgendwie auf außen den Ball hat und nicht in der Mitte ist, das liegt halt daran, dass man halt auf den Außenpositionen, außer Muslia hat halt Freiheit, und der hatte natürlich auch gegen Hannover auch immer noch die meisten Pässe und Ballkontakte, ja. Dieses Versuchen, ihn da irgendwie in Position zu bringen, das ist halt das, was gegen Hannover aber nicht wirklich geklappt hat. Das ist vielleicht das Einzige, was man jetzt so irgendwie sehen kann, was so als Offensivplan geht. Und das klappt halt gegen Fürth und gegen Bielefeld und solche Mannschaften, aber gegen obenrum halt nicht. Und du brauchtest aber eigentlich halt noch einen anderen Punch. Und andere Spieler auf dem Platz, gerade klassisch über außen, es ist halt in der Regel einfacher als durch die Mitte. Und es ist halt, wenn du halt weniger Ballbesitz hast, wie die Fortuna es halt hat gegen Mannschaften, die oben spielen, halt vielleicht auch der klarere Weg. Hast du halt niemanden. Im Emma Ioa läuft halt einer Form hinterher. Das ist einfach nur krass. Der ist einfach nicht gut aktuell. Und auch in einem längeren Zeitraum ist der nicht gut offensiv.
Ja, und wenn, halt gern, Muslia, ne?
Also, wenn sorry, du Muslia kalt stellst, sind die Außen tot. Und dann kannst du nichts machen.
Ja, letzte Hoffnung
ist kein Außenspieler. Also, das kommt ja noch dazu. Muslia ist ja eigentlich gar kein Außenspieler. Ja. Muslia ist ein Halbraumspieler. Der muss halt auf Außen spielen. Also der wird dann irgendwie auf Außen teilweise offensiv gestellt, weil wir da halt irgendwie keinen haben, weil keiner von den Leuten, die wir im Sommer geholt haben, irgendwie eine ernsthafte Alternative darstellt. Ja, jetzt stellt man das System um. Jetzt muss er sogar auf der Schiene spielen, was ihm halt noch viel schlechter liegt, Muslia. Und ist dann halt irgendwie trotzdem da irgendwie noch der Bessere, dass wir jetzt irgendwie dieses Schienensystem spielen mit ne, irgendwie, dass wir halt eben dann die Außen nur einfach wirklich klar besetzen. Und ist eigentlich auch eine Katastrophe, weil wir mit Joa nur einen Spieler haben, dem das halt wirklich liegt. Und du hast es ja gerade ausgesprochen, Jan. Also es gibt eigentlich keine Rechtfertigung dafür, Emma weiter in die Startelf zu stellen. Die gibt es eigentlich schon auch sehr, sehr lange nicht mehr. Liegt wirklich auch nur daran, dass es halt keinen sonst gibt. Aber wir haben halt eigentlich gerade im Augenblick keinen einzigen Spieler, den wir auf die Schiene stellen können. Und spielen halt dieses System, und ehrlicherweise müssen dieses System auch eigentlich fast spielen, weil das eben so vielen anderen so dermaßen hilft. Also Kenneth Schmidt ist da, glaube ich, fast als allererstes zu nennen, der eigentlich in der Viererkette halt irgendwie immer, ich meine, ne, man stellt halt eben nach dem Platzverweis auf Viererkette um und zieht dann halt so auf Linksverteidiger, und sofort hat halt Schmidt mehr Raum zu covern auf der Innenverteidigerposition, andere Duelle zu gehen, und sieht halt viel, viel schlechter aus. Und ja, auch für Azuzi ist es, glaube ich, total gut gewesen, mit der Dreierkette zu spielen, weil er halt eben eben nicht dieser klare Sechser gewesen ist. Vielleicht könnte man das jetzt eben doch nochmal ausprobieren, auf ein 4-2-3-1 zu gehen. Also es ist immer noch das, was ich bei dieser Mannschaft am ehesten sehe. Jetzt, wo es mit Tanaka jemanden gibt, der vielleicht irgendwie auch Azuzi mehr entlastet, oder dass man vielleicht sogar Azuzi mal ganz rausnimmt und dann mit Tanaka so auf der Doppel-6 spielt und Ja, aber dann kommen wir auch wieder auf den Punkt, dass wir halt zwei offensive Außen halt brauchen in dem 4-2-3-1 und da haben wir eigentlich niemanden, den man aufstellen kann. Aber irgendwelche Leute müssen wir ja auf die Außen stellen.
Das, obwohl man halt im Sommer halt Außenbahn gepunkt hat. Wir spielen aber alle nicht oder sind halt nicht verletzt oder sind halt nicht gut genug für diese Liga.
Ja, oder sind halt Christian Rasmussen, so, der halt irgendwie die Qualität hat, aber halt eben Christian Rasmussen ist.
Ja. Und dann, also, es sind noch, wie viel, eine Woche ist der Transfermarkt auf?
Ja, etwa.
Ich glaube, es ist, also, außen ist so ein bisschen eine Devise. Wenn man, ja, braucht man, ja, außen, fertig, aus.
Was machen wir dann, wenn sich Cedric innen verletzt?
Ja, das ist halt so. Also, ist halt schlecht, aber ich
denke mir halt. Dann hätte ich schneller Magenta Sport-Abo gegoogelt, als du gucken kannst.
Ja, ich brauche ja neues Internet. Da kann ich ja mal gucken, ob das irgendwie günstig im Paket drin ist, wenn ich Telekom nehme oder so. Ja. Bis März muss ich mich entschieden haben. Vielleicht wird es ein Magenta-Frühling. Ja, aber das ist, glaube ich, auch etwas, was ja alle sehen und was wahrscheinlich auch Sven Mislintat und auch Markus Anfang sehen und wo sie jetzt hoffentlich noch gucken, was noch möglich ist, wo noch einer runterfällt. Aber der Winter ist halt einfach aus so vielen Gründen sehr viel schlechter, um Lücken zu füllen, als der Sommer. Boah. Wenn da aber nichts mehr passiert, das wäre eine Katastrophe, dass man drei Dümmere findet in der Liga.
Das wäre eine absolute Katastrophe. Auch wenn ich das aber wirklich auch bemerkenswert finde, dass man gerade so überhaupt nichts mehr hört irgendwie. Aber das kann natürlich irgendwie auch damit zusammenhängen, dass man vielleicht wirklich sich auch nochmal dieses Hannover-Spiel geben wollte, um noch mehr analysieren zu können. Gerade weil man vielleicht jetzt irgendwie auch diesen Bedarf gesehen hat, auch offensiv auf den Außen noch irgendwie was tun zu müssen. Ich finde es sehr, sehr spannend, was da passiert, weil ja genau aus den Punkten, die er eben angesprochen hat, weil ich mich wirklich grauenhaft damit fühle, dass wir eigentlich nur Itten als Stürmer haben, auf den man sich verlassen kann. Und ja, weil man halt eben offensiv und defensiv eigentlich auf allen Außenpositionen halt irgendwie noch jemand braucht. Und ja, kann natürlich auch sein, dass man doch irgendwie noch sehr, sehr krass versucht, irgendwie hinter den Kulissen vielleicht den einen oder anderen Spieler noch abzugeben, irgendwie für die Rückrunde. Weil dann irgendwie andere Sachen möglich werden. Aber ich finde, es ist halt, ja, es herrscht eben die trügerische Ruhe auch auf der Transfermarktseite gerade. Und das habe ich ehrlicherweise nicht erwartet, sondern ich habe nach der Hinrunde habe ich irgendwie gedacht, man wird halt Himmel und Hölle in Bewegung setzen und man wird richtig ins Risiko gehen, um halt diesen Sturz in die dritte Liga zu vermeiden. Und man wird sich halt eben auch auf erfahrene Spieler stützen, auf gestandene Profis, wo man sich halt nicht Gedanken muss, ob die halt vollen Einsatz bringen, wo man sich halt eben diese ganzen Gedanken nicht machen muss, die halt einfach sofort eingesetzt werden können, die sofort in Anführungsstrichen funktionieren. Und das hat man ja bisher einfach überhaupt nicht gemacht, auch wenn ja scheinbar Tanaka genauso jemand ist, aber das konnte man halt eben nicht, das konnte man halt eben nicht sicher wissen für jemanden, den man halt irgendwie aus Japan holt. Also ich dachte eigentlich, man geht mehr auf ältere, erfahrene Spieler. Das hat man halt überhaupt nicht gemacht. Und ich dachte, man geht wirklich viel mehr ins Risiko. Und das hat man eben bisher auch überhaupt nicht gemacht.
Also finanziell das halt ist alle man anderen ja Konkurrenten schon ins Risiko das halt gemacht gegangen. Haben. Man hat ja Geld ausgegeben für zwei Spieler relativ viel. Also finanziell hat man ja jetzt schon ordentlich Kohle rausgehauen. Und ich würde eigentlich sagen, der Tanaka, so wie er jetzt auch gegen Hannover vielleicht der beste Mann auf dem Platz neben Kastenmeier. Der bietet einem ja auch Möglichkeiten. Also wenn man sagt, wenn man glaubt, und das ist halt eine große Unsicherheit, weil es halt mit Iguli noch so ganz jung dabei ist, jetzt auch noch gelb-rot gesperrt fehlen wird. Wenn man sagt, dass Iguli und Oberdorf und vielleicht auch in der Dreierkette mit Schmidt eine Stabilität in der Defensive gibt, wenn man mit Tanaka einen guten Sechser für diese Liga hat und mit Cedric Itten jemanden, der trotz eines defizitären Offensivspiels immer noch der zweistellig treffen wird diese Saison, dann ist das eigentlich eine Säule, die dazu beitragen sollte, dass man drin bleibt. Dass man eben kein Abstiegsteam ist. Also wenn ich mir überlege, was sind Abstiegsteams, dann haben die das nämlich alles nicht. Diese Säule. Und das ist vielleicht, wenn man optimistisch sein will, das, worauf man sich fokussieren kann. Was mir, ja, du hast recht, Tim, dazu da große Fragezeichen zu setzen. Aber ja, es muss auf Außen noch mehr passieren.
Ja, aber das ist halt so die Frage, holt man jetzt den vierten Linksaußen? Okay, Muslia spielt da jetzt nur, weil die anderen verletzt beziehungsweise keine Leistung bringen. Oder den fünften Linksaußen? Also holt man dann da den dritten oder vierten Rechtsaußen, weil die anderen nicht funktioniert haben? Also das ist ja auch für die Spieler, die da möglicherweise nach einer Verletzung wieder rankommen, ein ganz klares Zeichen. Verlasst mal bitte jetzt relativ schnell den Verein. Ihr seid jetzt nur noch vierte Wahl auf dieser Position. Also da holt man sich auch Unwucht in einen Kader, wo ich glaube, dass die Chemie sowieso hinten und vorne nicht stimmt. Also
ja, aber es geht halt drin zu bleiben, ne? Und wenn die jetzt irgendwie 14 Spieltage oder 13 Spieltage einfach unglücklich sind,
ja, das ist halt vielleicht aber egal. Das ist vielleicht egal, aber ich sehe da die Gefahr, man hat halt einfach in den letzten Jahren da so oft schief gelegen. Nachher holt man sich noch einen, der dann das nicht löst. Also der nächste
Schuss auf den Sportdirektor geholt.
Der nächste Schuss auf den Außen muss halt sitzen, sag ich mal so.
Ja, aber ich meine, jetzt was mir zum Beispiel sofort einfallen würde, ist ja so jemand wie Raimund, da würde ich halt denken, der braucht auf jeden Fall Spielpraxis, aber nicht auch mit diesem Körper, den der hat jetzt nicht im Abstiegskampf. So, wenn man den jetzt noch für ein halbes Jahr verleihen könnte in die dritte Liga, in den Aufstiegskampf, ich glaube nicht, dass er sich da sieht. Das ist natürlich auch einfach bitter und ich meine, und ich kann halt auch nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel jetzt was, wo ich denken würde, das. Ne, und dann halt eben noch jemand anderen jetzt für ein halbes Jahr ausleihen. Das wäre so ein Move, den ich auf jeden Fall probieren würde. Oder das würde ich zumindest mal so abklopfen, ob das halt nicht vielleicht irgendwie doch möglich wäre. Und auf der anderen Seite kann man eigentlich in Raimund auch fast nicht abgeben, weil es halt völlig unklar ist, wann halt Rossmann und Hetwa, die ja sowieso einfach schon diese Geschichten mit sich herumschleppen, Christopher Lenz ähnliche Geschichten, dass ihr Körper immer mal wieder für sehr, sehr lange Zeit komplett gestreikt hat. Und gar kein Fußball, Profifußball möglich gewesen ist über sehr, sehr lange Zeiten. Die schleppen das halt mit sich rum und es ist einfach nicht klar, wann die zurückkommen. Und auf solche Leute dann halt irgendwie zu bauen, wenn die halt irgendwie an einem 25. Spieltag dann mal irgendwie wieder als Einwechselspieler reingeschmissen werden. Ich meine, vielleicht werden die jetzt auch gegen, weiß ich nicht, in zwei, drei Wochen schon reingeschmissen. Es kann aber auch sein, dass die überhaupt nicht mehr zurückkommen. So. Und das kann nicht genug sein, wenn wir wirklich die Liga halten wollen. Das geht überhaupt nicht. Also und ich glaube wirklich, da kann man keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten von Spielern nehmen und da darf man halt leider auch keine Rücksicht auf das Finanzielle nehmen, sondern muss halt eben dieses Risiko nehmen, weil die Alternative ist halt eben dieses Durchrauschen in Liga 3 und das ist das ist halt die absolute Katastrophe. Das geht nicht.
Das ist aber die Welt, in der wir leben.
Ja, es ist ja, bin ich ja schon gespannt auf unsere Aufnahme nächste Woche. Wenn da nichts auf dem Transfermarkt passiert ist, dann ist das da Durchrauschen in Liga 3. Also durchgerauscht ist man nicht, dass man das erst aus der ersten Liga ist man schon länger abgestiegen. Dann ist das ja nächste Woche vielleicht besiegelt. Also ich würde mal sagen, ich rechne ja schon damit, dass noch irgendwas passiert, aber nichts, was uns jetzt von jetzt auf gleich zu Euphorie bewegen wird. Das, aber irgendeine Rochade sehe ich da schon noch. Man wird noch irgendwie einen Spieler abgeben und einen dazu holen, ist mein Tipp.
Ich glaube halt, für Euphorie kenne ich auch einfach viel zu wenig Spieler. Also das wird jetzt keiner sein, den ich halt kenne. Und denke, boah, geil, den wollte ich ja schon immer bei der Fortuna haben. Sondern einfach so, okay, was ist das für einer, kann der was? Und dann sieht man, ob der was kann. Aber, ja. Genau, da sind wir jetzt. Wollen wir denn auf die nächste Woche schauen? Auf das Fortuna für alle Spiel gegen Paderborn.
Mhm. vielleicht sieht man ja da, was die können. Also auch die Paderborner. Worauf sollte man denn Acht geben, Lou?
Alle 11 geht doch.
Das ist ehrlicherweise gar nicht so falsch, weil wenn man sich diese Mannschaft anschaut, dann muss man schon irgendwie auch sich so ein bisschen am Kopf kratzen, warum das schon wieder funktioniert hat, dass Paderborn da oben im Aufstiegskampf mitmischt und weil man einfach dieses Jahr vielleicht noch weniger als sonst wirklich auch überragende Einzelspieler hat. Also das ist mir nochmal aufgefallen, dass es noch schwieriger war, da halt irgendwie die klaren Stützen halt irgendwie jetzt rauszusuchen, die diese Paderborner Mannschaft tragen, sondern man kann wahrscheinlich wirklich vor allen Dingen sagen, dass es einfach eine Mannschaft ist ohne Schwächen. Also eine Mannschaft, die sich halt einfach nicht so leicht schlagen lässt und wo ganz, ganz selten mal einer im Kollektiv halt irgendwie abfällt und dass man halt irgendwie ganz viel mal wieder mit diesem Kollektiv gelöst bekommt und ja, obwohl man wieder im Sommer Leistungsträger abgegeben hat und ja eben auch mit Kwasniok einen Trainer abgegeben hat und dann halt einen neuen Trainer geholt hat mit Ralf Kettemann, der ja wirklich auch einen sehr, sehr interessanten Werdegang hinter sich hat, der aber halt eben direkt aus der U19 kommt, hat halt irgendwie vorher, glaube ich, 4 Jahre die U19 vom KSC trainiert, ist irgendwie auch erst Mitte, Ende 30 und es funktioniert trotzdem eigentlich von Beginn an und das ist halt wirklich bemerkenswert. Vielleicht würde ich dann doch noch so als kleinen Fun-Fact bei Ralf Kettemann nochmal eben die Brücke schlagen, die Tim ja auch schon genannt hat, zur Saison 2008 mit dem Tor von Marco Christ am letzten Spieltag, wo Fortuna aufsteigt. In dieser Saison hat nämlich Ralf Kettemann als Spieler der Stuttgarter Kickers 2-mal gegen Fortuna gespielt, die einzigen beiden Male in seiner Karriere und hat beide Spiele mit 2-0 verloren und auch das Hinspiel hat er ja verloren. Also vielleicht ist es ja ein ganz gutes Oben, dass zumindest die Bilanz von Fortuna gegen Ralf Kettemann noch absolut makellos ist. Und dann ist mir halt auch noch aufgefallen, dass diese Stuttgarter Kickers der Saison 2008, 2009, die sang- und klanglos als letzter absteigen in dieser ersten Drittligasaison und danach verschwinden dann, glaube ich, eben die Stuttgarter Kickers auch in den Amateurligen, dieser Traditionsverein, dass die da halt wirklich eine interessante Truppe zusammen hatten und dass man sich da wahrscheinlich im Mannschaftsbus auf den Rückreisen viel über Taktik und über den Kaderbau von Mannschaften unterhalten hat, weil was ich dann doch ganz witzig finde, spielen halt eben in dieser Mannschaft, die halt wie gesagt letzter in der dritten Liga wird, nicht nur Ralf Kettemann, sondern auch, das ist vielleicht jetzt noch gar nicht so kurios, mit Danny Galm, jemand, der, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auch Sandhausen in der dritten Liga trainiert hat. Dann spielen da Marcel Rapp, der jetzt seit vielen Jahren Trainer von Holstein Kiel ist, spielen da Alexander Rosen, der ich glaube seit 10-12 Jahren in der sportlichen Verantwortung bei der TSG Hoffenheim gewesen ist, zuletzt auch als Geschäftsführer Sport, der im Sommer ausgeschieden ist, und auch noch Markus Mann, der jetzt auch, ich glaube, 4 Jahre bei Hannover 96 halt eben die sportliche Verantwortung getragen hat und zu Salzburg gewechselt ist im Sommer. Also da hat man wirklich sehr, sehr viel Talent auf dem Trainerplatz und eben auch in der Management-Riege irgendwie in dieser Mannschaft gehabt. Fand ich irgendwie doch ganz kurios. Aber zurück zu Paderborn. Ich habe ja gesagt, es hat eigentlich sofort funktioniert unter dem neuen Trainer. Nach Spieltag 12 ist man Tabellenführer und macht sich wirklich, glaube ich, dann schon auch wieder größere Hoffnung, dass es dann doch diese Saison mal wieder hochgehen könnte in die Bundesliga. Verliert dann oder gewinnt dann allerdings nur noch eins der nächsten 6 Spiele, bevor man jetzt eben am Wochenende gegen Münster gespielt hat. Da hat man das große Glück, dass Münster sich schnell einen Platzverweis einfährt, so dass man halt dann das Spiel noch relativ spät durch 2 Kopfballtore von Steffen Tigges drehen kann und eben 2-1 gewinnt und eben bis den Anschluss nach oben dadurch wieder geschafft hat. Der Stil von Paderborn ist immer noch relativ ähnlich, wie er das halt die letzten Jahre auch schon gewesen ist. Stark ballbesitzorientiert. Man ist, glaube ich, das Team mit dem drittmeisten Ballbesitz in der Liga. Positionsspiel ist sehr, sehr wichtig. Man hat sehr große Stärken bei Kopfballduellen, also eben auch bei Standards, indirekte Freistöße, Ecken und so weiter. Also da gewinnt man sehr, sehr viele Duelle, was natürlich auch einfach immer hilft, um sich mal nicht so einfach mal schlagen zu lassen. Und ja, versucht dann halt irgendwie natürlich aus diesem Ballbesitz gerne den Ball in die Tiefe, in die Gasse zu schicken. Und wenn das aber eben nicht funktioniert, gibt es eben sehr, sehr klare Abläufe, dass man spielt halt eben auch mit Dreierkette, dass dann halt eben die Schienenspieler den Ball in den Strafraum flanken sollen, und dass dann eben der ballferne Schienenspieler unbedingt auch mit einrücken soll und torgefährlich werden soll. Und es ist auch sehr, sehr spannend, dass wirklich eben nur die Schienenspieler diese Flanken spielen sollen. Weil Paderborn flankt gar nicht so wahnsinnig viel. Aber mit Raphael Obermeier und Laurin Kurda sind halt die beiden Schienenspieler eben unter den Top Ten der Spieler in der zweiten Liga, die am meisten geflankt haben. Also die sollen wirklich die einzigen sein, die eben diesen Job erledigen. Laurin Kurda habe ich jetzt gerade schon genannt. Das ist wirklich die kurioseste Geschichte eigentlich dieses Jahr im Paderborner Kader. Ist jetzt in der dritten Saison bei Paderborn dabei. Hat lange immer so zwischen so Bank mal Startelf, aber irgendwie auch mal Tribüne irgendwie gependelt. Also ist eigentlich jetzt immer in 50% der Spiele ist er halt eigentlich gut eingesetzt worden die letzten Jahre. Und hat jetzt auf einmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht auf der rechten Schiene und vor allen Dingen auch offensiv, was, glaube ich, wirklich niemand hat kommen sehen, hat schon 5 Tore und 4 Vorlagen beisteuern können, gewinnt außerdem am zweitmeisten Zweikämpfe in der ganzen zweiten Liga. Also wenn man jemanden herausheben will, dann ist es vor allen Dingen er. Aber es gibt auch sonst ein paar interessante Spieler, die man sich mal anschauen kann. Mit Dennis Simon hat man ein junges Torwarttalent im Kader, ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Dem wird eine sehr, sehr große Karriere vorausgesagt. Also der sollte auf jeden Fall mal Stammtorwart in der Bundesliga werden, mindestens. Die beiden Wingbacks, Obermeier und Kurda, habe ich jetzt schon erwähnt. Und dann wird außerdem, glaube ich, noch eine wichtige Entscheidung für Kettemann sein, wer in der Sturmspitze beginnt. Das könnte zum einen jetzt hier Matchwinner Steffen Tigges sein, großer Wandspieler, der aber eben auch ziemlich viel Talent im Anlaufen hat. Oder man könnte auch auf so einen kleinen mobilen Stürmer gehen, Kennedy Okpala, den hat man jetzt gerade im Winter erst neu verpflichtet aus der dritten Liga von Mannheim. Das ist halt eher so dieser etwas wuselige Typ. Unwahrscheinlich, dass beide starten. Es wird wahrscheinlich nur einer sein. Und mit dem wird es dann vermutlich Jasper Dahlan eben zu tun haben, weil ich denke mal, wir gehen alle safe davon aus, dass der dann halt eben für Egoli wieder reinrotieren wird.
Ja, also wer auch sonst? Ja. Also, da gehen wir mal schwer von aus.
Ja, ich meine,
auch wieder mit Dreierkette gespielt werden. Davon gehe ich auch aus. Also, das wäre ja die Alternative, dass man auf eine Viererkette geht, aber sehe ich gerade nicht.
Sehe ich auch nicht. Ich weiß, mir fällt auch jetzt so wenig ein, was man noch so sagen kann, weil was willst du jetzt sagen? Die Fortuna ist halt nicht favorisiert. Die kann er auch einfach nicht umschalten.
Also,
das haben wir jetzt auch wieder gesehen.
Ja. Was ich auf jeden Fall immer, wenn Paderborn nach Düsseldorf kommt, mir denke, dass wirklich mit die grauenhaftesten Heimspiele, die Fortuna in meiner Fanhistorie gespielt hat, auch immer mit dem Namen SC Paderborn verbunden sind. So, also da gab es schon, glaube ich, 0-3 und 1-5. Heieiei. 1-6 oder so war es, glaube ich. 1-5, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hoffe mal, dass es diesmal weniger spektakulär wird, weil ich glaube, gegen diese, auch wenn das, wie der Lou gerade irgendwie uns erzählt hat, ja gar nicht so eine, also eher so eine Mannschaft ist, die über die geschlossene Breite kommt. Mit dem Punkt wäre ich da schon ganz zufrieden, auch wenn man zu Hause spielt.
Einfach zum Kotzen, wenn man halt sieht, dass SC Paderborn Qualmöglichkeiten hat, wie sie spielen kann. Sie haben halt verschiedene Spieler für verschiedene Situationen, können halt irgendwie das Spiel unterschiedlich angehen. Da ist die Fortuna einfach so weit weg. So weit weg von.
Ja.
Oh Gott im Himmel, ey. Das ist schon bitter.
Ja, also das kann man, glaube ich, wirklich einfach festhalten, ne? Der Unterschied ist einfach riesig zwischen diesen beiden Teams.
Also, was ist denn, hast du irgendwelche Hoffnungen für Sonntag, Lou? Komm, mach uns Hoffnung.
Ja, also schon so ein bisschen. Also nicht, dass ich jetzt wirklich davon ausgehe, aber ich würde es, glaube ich, wirklich auch interessant finden, wenn man vielleicht jetzt nicht irgendwie, weil ich finde, wenn jetzt Daland reinkommt, wen schiebt man denn da jetzt wieder auf welche Position? Daland in die Mitte oder was? Oder in der Dreierreihe? Also irgendwie, das hat ohne Egoli passt das halt alles nicht so richtig. Und dann könnte man eigentlich fast überlegen, ob man nicht doch nochmal irgendwie dieses Risiko mit der Viererkette irgendwie gehen will und dann vielleicht mal Appelkamp wieder reinstellen. Man hat halt finde ich ehrlicherweise in dem Spiel gar nicht so viel zu verlieren, weil einfach nicht so richtig klar ist, wie man es halt machen will. Ja, aber ich versuche natürlich jetzt, mir jetzt auch so ein bisschen schön zu reden. Es gäbe natürlich noch eventuell irgendwie diesen Paulina-Faktor so, ne? Also das würde ja zumindest, falls der auf der Bank sitzt, könnte man den ja vielleicht am Ende für 20 Minuten bringen oder so. Das kann ja irgendwie dafür sorgen, dass das dem Team irgendwas gibt, so was wir einfach bisher nicht kennen. So.
Muss man in dieser Situation aber auch halt in der Situation sein, dass einem noch was gegeben werden kann. Also wenn es halt da dann 2-0 steht, ne, möchte ich jetzt die Schultern von Herrn Paulina auch nicht allzu sehr beladen mit den Hoffnungen.
Nee, aber vielleicht gehört er ja wenigstens wie auch zu denen, die halt vielleicht irgendwie auch etwas befreiter aufspielen können. Also das sieht man ja auch bisher diese Saison, dass eigentlich gerade diejenigen, die, glaube ich, am wenigsten Druck spüren oder Druck spüren sollten, die halt irgendwie am wenigsten beladen sind. Ne, Iguli, Suso, Schmidt, dass das irgendwie noch diejenigen sind, die halt irgendwie am meisten liefern. Sonst ist ja eigentlich so von denen, die Mannschaft tragen sollen, sind es dann halt irgendwie eher, ja gut, Kastenmeier und Itten, auf die kann man sich halt verlassen, aber viele von denen aus dem Mittelbau, da kommt ja irgendwie dann leider nicht so viel.
Naja, also bisher Tanaka hat schon, ne, es ist Mittelfeld, Suso, Tanaka, Azuzi, das hat schon Potenzial. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt irgendwie, dass man damit was bauen könnte in einer Welt, die halt nicht Abstiegskampf heißt. Aber da man jetzt im permanenten Abstiegskampf sein wird bis zum Ende wahrscheinlich, weiß ich das halt nicht. Aber da, also,
ja, und halt ob mit Azuzi Außenspielern bleibt, dazu, um Himmels
Willen. Ja, wie verrückt wäre das?
Um Himmels fucking Willen also mit Außenspielern dazu.
Das ist vielleicht das, was ich mit diesem, es gibt dieser Säule halt auch meinte. Es ist ja nicht nur Tanaka. Eigentlich hat man da schon Dinge, die zu mehr befähigen könnten. Nicht zu viel mehr. Das will ich gar nicht sagen. Dafür gibt's einfach viel zu, dafür spielt man immer noch mit 11 Leuten auf dem Platz und nicht nur mit 5. Ja, oder mit 6 mit Kastenmeier. Das ist halt schlecht, wenn es nur diese, aber diese Liga ist halt wirklich immer noch nicht so richtig gut. Ja, da kann immer noch jeder jeden schlagen und in dieser Situation, das ist halt gut. Wünsch dir was, ist halt nicht der Abstiegskampf, sondern wir müssen jetzt gegen Paderborn auch zu Hause sehen, dass man da halt irgendwie halbwegs positiv einen Punkt holt.
Okay, ich finde, um hier halbwegs positiv rauszugehen, halten wir jetzt Jans Floskel im Ohr. Das ist eine Liga, da kann jeder jeden schlagen. In dem Sinne, viel Spaß am Sonntag.
Ich will ja da sein.
Ja. Ja, also ich kann danach,
Montag auf
ja genau, ich kann danach einfach nicht mehr Hoffnung machen. Das ist eine Liga, da kann jeder jeden schlagen. Und darüber reden wir dann nächste Woche.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dann.
Nächste Woche. Ciao.
Ciao.